Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit. Es ist die erste WM-Ausgabe. Wir sind ein Tag nach dem sensationellen Spiel gegen den Oman. Es gibt frische bis gar keine Erkenntnisse aus dem Spiel vom Mittwochabend. Ossi steckt noch im Oman, ist auf dem Weg nach Doha. Mir geht's ähnlich, nur dass ich nicht im Oman stecke. Aber ich bin auch auf dem Weg nach Doha dann. Wir wälzen ein bisschen sportliche und gesellschaftspolitische Themen. Ossi, habe ich noch irgendwas vergessen?
Die Kaften sind gebügelt.
Die Kaften sind gebügelt. Das ist der Scheich, bleibt der Scheich-T-Shirt, ist im Handgepäck. Mal gucken, ob ich durch den Zoll komme. Besser geht nicht. Viel Spaß.
Werbung. Die WM steht vor der Tür und auch die Deutsche Telekom ist natürlich dabei. Sie zeigt ab dem 20. November alle Spiele bei Magenta TV. Mit dabei sind unter anderem Moderatorinnen, Kommentatorinnen und Experten wie Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme und ein Mann, den ihr kennt. Wolf!
Ja. Wolf! Ja, ich bin dabei. Ich bin Wolf, du bist dabei. Ja, ich freue mich, ich bin vor Ort dabei.
Kannst du uns sagen, auf was die Fans sich freuen dürfen bei Magenta?
Na, Magenta ist der einzige Sender, der alle Spiele der Fußballweltmeisterschaft zeigt. Alle. 16 davon exklusiv. Ich bin vor Ort, großes Expertenteam, Freddy Bobic, Martin De Michelis. Es wird Schiedsrichterentscheidungen geben, die Patrick Ittrich analysiert. Taktikanalysen mit Manuel Baum und Tobias Schweinsteiger. Die WM wird auf TikTok vertreten sein mit Paul Fischer. Wir sind vor Ort mit einem Investigativteam. Also 14 Stunden täglich über drei Kanäle verteilt. Es wird der absolute Wahnsinn. Mehr WM geht nicht. So ehrlich muss man sein. Bei Magenta TV. Und wer sich jetzt für die Buchung eines Magenta TV-Tarifs entscheidet, der bekommt die ersten 6 Monate nicht in Rechnung gestellt. Und auch ohne Telekom-Anschluss für 10 Euro monatlich via App Zugang zum Angebot von Magenta TV. Also alle WM-Spiele für einen Zehner, finde ich, ist ein guter Deal. Und der Tarif ist monatlich kündbar. Also besser geht nicht.
Und das Beste: für unsere treuen Hörerinnen und Hörer gibt es ein Gewinnspiel. Das läuft vom 7. November bis zum 17. November. Sportbazar verlost gemeinsam mit Magenta TV 15 Magenta TV Sticks mit einem Gutschein für den Tarif Magenta TV Flex für insgesamt 6 Monate. Die gesamte FIFA WM 2022 ist kostenlos auf dem Fernseher abrufbar. Zusätzlich 6 Monate lang über 90 TV-Sender im Paket mit drin. Und Magenta TV ist natürlich auch über das Smartphone oder Tablet via App und per Browser zu nutzen. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, findet ihr auf sportbazar.de oder bei uns in den Shownotes.
Besser geht nicht, Ossi, besser geht nicht.
Besser geht's wirklich nicht. Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hola, mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, in dem ja. Fall.
Yeah. Weißt du, was mir gut gefällt? Du hast so einen fatalistischen,
danke, Wolf, dass du mich schon unterbrichst,
du hast so eine fatalistische Tonalität, hast du. Was ist denn los bei dir? Was heißt denn zum Beispiel Hallo, wie sagt man Hallo im Oman? Auch Hallo oder Hello? Oder?
Ich glaube, hier sagt man Hello.
Hello.
Okay. Ich wollte eigentlich unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen, Wolf. Wie sagst du immer so schön, ich komme noch mal rein. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Mein Name ist Heiko Ostendorf und natürlich ist auch Wolf, ihr habt ihn schon gehört, wieder dabei. Noch in heimischen Gefilden, während ich aktuell im Oman sitze, aufgepackten Koffern und bereit bin für die Abreise ins Gastgeberland.
Ja.
Stehe unter dem Eindruck eines einer, ja, ich sag mal, überschaubaren Generalprobe. einem 1:0-Sieg in Maskat gestern Abend hier bei brütender Hitze, will ich nicht sagen, aber es war extrem schwül. Ich habe selten, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Stadion so geschwitzt habe, weil diese Luftfeuchtigkeit so, so eklig war. Ich glaube, es war tatsächlich mit Borussia Dortmund in Singapur, ist mir eingefallen. Ja. Da bin okay. ich auch. Ja, da war es tatsächlich auch so, weißt du, die spielen dann ja auch aus Gründen ungefähr um 23 Uhr abends Ortszeit und da war es auch so. Also, es ist runtergetropft während des Schreibens, obwohl ich mich ja nicht wirklich viel bewegt habe.
Ja.
Der eine oder andere Nationalspieler auch nicht im Übrigen.
Man entschlackt beim Schreiben.
Ja, das ist doch schön, oder?
Ja.
Also Wolf, lass uns einmal kurz über deine Situation reden. Du schaffst
mit den Hufen. Ich sitze auch auf gepackten Koffern. Morgen früh geht's los. 4,5 Wochen geballte Action. In Doha. Wir werden uns sehen.
Davon gehe ich aus. Also ich hoffe es. Ja. Das erste Thema wird die Einreise sein. Die Kollegen, die schon da sind, aber berichten bislang alles relativ easy. Ich kann sagen, ich bin ja schon in Doha gewesen, weil ich über Doha geflogen bin und dort einen kurzen Zwischenstopp hatte auf dem Weg in den Oman. Da war auch alles relativ entspannt. Ich hoffe, es bleibt so. Was man da so hört von dänischen Kollegen und so weiter, ist ja nicht so schön. Und
ja, die sind da auf der Domplatte, hätte ich jetzt fast gesagt, irgendwie auf so einem Marktplatz, ne?
Ja, genau.
Sind die bedrängt worden, glaube ich. Das habe ich gelesen. Ja, also ich bin gespannt, wie die umsetzen, da die Gesetzes- und Ordnungshüter. Wie die umsetzen und was sie umsetzen und so.
Also ich kann ja vielleicht mal bevor wir über das Sportliche reden, hier einen kurzen Eindruck jetzt von dem geben, was jetzt zumindest hier im Oman war. Also hier die Leute wirklich extremst nett, sehr, sehr freundlich, haben sich total gefreut, dass Deutsche und natürlich auch vor allen Dingen der DFB hier aufschlägt und dieses Spiel macht. Da war gestern, ich weiß nicht, ob es am Fernseher, haben mir die Kollegen zu Hause gesagt, kam es auch extrem rüber, was da für eine Stimmung in der Bude war. Der eine Vorsänger hat da 90 Minuten Gas gegeben mit dem
Megafon. Hat da wirklich einer, hat da, also einer. Der war live im Stadion.
Ja, der war live.
Das war jetzt nicht vom Band oder so.
Nein, genau. Das so hörte sich das ein bisschen an, ne? Wir haben das auch erst nicht gecheckt und haben dann da die einheimischen Fans und Kollegen gefragt und die sagen, nee, das sei immer so. Also natürlich nicht in der Lautstärke und in dem Ausmaß, aber der hat sich offenbar Mühe gegeben und gut vorbereitet. Der stand da mit dem Megafon.
Der hatte jede Menge Text, das war klar.
Ja, der hatte jede Menge Text.
Also das wurde klar. Er hatte jede Menge Text. Und hat, also ich kann jetzt zur Wiederholungsrate, kann ich jetzt gar nichts sagen, aber der hat natürlich aus den ganz großen Schmökern rezitiert.
Konntest du denn, also das kam am Fernseher auch sehr
was
laut.
Was verstehen? Nein, ich konnte nichts verstehen. Nein, also es war so ein Grundrauschen und ich habe mich dann gefragt, ob das Grundrauschen auch der Fußball-Weltmeisterschaft sein wird.
Glaube ich
Weil
nicht.
Weil ich erinnere mich, 2010 waren alle was erstaunt, als die Vuvuzelas zur Aufführung kamen.
Stimmt.
Und also Bienenschwärme. Und man auch zunächst dachte, eieiei, was ist denn hier los? Was ist das denn für eine Geräuschkulisse? Das kann aber doch auch nicht so bleiben. Und es blieb. Und war dann quasi so der genetische Fingerabdruck, der akustische Fingerabdruck der Fußball-Weltmeisterschaft.
Hast du recht, habe ich schon wieder komplett verdrängt, war tatsächlich so, ne? Also auch was du sagst, dass man vorher gedacht hat, ja gut, das ist jetzt hier mal irgendwie bei einem Spiel von Südafrika ist das so, aber es war dann tatsächlich bei jedem Spiel so. In dem Fall ist es ja nochmal ein anderes Land, ne? Also daher weiß ich nicht, ob es tatsächlich im Katar genauso abgeht, wenn da jemand spielt, aber das war schon beeindruckend und ich fand es dann wieder so ein bisschen bezeichnend, dass dann in den sozialen Medien und so haben sich offenbar sehr viele TV-Zuschauer beklagt und wie nervig das sei und wo ich gesagt habe, also es war ungewohnt, aber das ist doch cool. Also das macht doch den Fußball aus, wenn der Gastgeber, in dem Fall der Oman, sich so freut und da so Gas gibt, in dem Fall einer, aber die anderen Fans, der hat die ja durchaus animiert. Der hat ja nicht, ja. Ne? Und da war eine Top-Stimmung da in der Bude, also wirklich. Und die haben ja auch ein super Spiel gemacht, muss man mal sagen, was man jetzt bei unseren jetzt nicht zwingend so sagen kann. Ich bin aber auch kein Freund, das möchte ich einmal vorweg schicken. Ich habe heute Morgen schon mit diversen Jungs in der Heimat geschrieben, die sich große Sorgen um die deutsche Nationalmannschaft machen. Also ich halte von diesen letzten Testspielen einfach, also ich würde dem nicht allzu großen Wert beimessen. Und wenn du Hansi Flick erlebt hättest nach dem Spiel, der war sowas von relaxed und entspannt. Ich glaube, der war vor allen Dingen froh, dass sich keiner die Knochen gebrochen hat noch oder verletzt hat.
Ja, jeder Einzelne war froh, ne? Der da
aufgelaufen ist. Ja, und das ist natürlich auch im Hinterkopf drin, glaube ich, bei jedem Einzelnen, wenn du in das Spiel gehst, dass du dich eben nicht verletzen willst. Und dann ziehst du vielleicht doch mal zurück in einem Zweikampf. Ich will die Leistung überhaupt nicht schönreden, nicht falsch verstehen. Aber eben, ich glaube, das hat jetzt nichts oder wenig mit dem zu tun, was wir in den kommenden Tagen und Wochen dann auf dem Platz sehen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, absolut. Also das ist jetzt kein Test im klassischen Sinne. Das war eher so eine Trainingseinheit, so eine verschärfte Trainingseinheit, nochmal zu gucken, was geht ab, was ist so. Wir haben ja letzte Woche scherzhaft gesagt, wir sprechen uns wieder nach dem 18:0 gegen den Oman.
Genau.
Also es ist jetzt nicht so, dass er die Startformation für Japan getestet hat.
Nein.
Und trotzdem nimmt er eine Erkenntnis mit. Füllkrug trifft auch für Deutschland, wenn er eingewechselt wird. Und das finde ich, ist eine Erkenntnis von massivem Wert. Also die kommt nochmal auf Wiedervorlage.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Möglicherweise gegen Japan, möglicherweise gegen Spanien. Unter Umständen braucht die deutsche Mannschaft gegen Costa Rica. Also das nehmen die mit. Alles andere, weißt du, Klostermann an einer halben Stunde raus, die Viererkette, die Angeschlagenen geschont, Rüdiger draußen, alle tropften und trieften, weil sie mit den äußeren Umständen, glaube ich, so ihre Probleme hatten. Das war so, weiß ich, akklimatisieren. Also so habe ich es empfunden.
1:1 würde ich komplett unterschreiben. Und vielleicht, um mal auch so den Mut, die Gemütslage von Hansi Flick zu beschreiben, der ja, also man kann bei dem ja immer, finde ich, ziemlich viel ablesen. Wie es so gerade
aussieht.
Ja, genau. Und da war wirklich, es haben sich schon kuriose Szenen da abgespielt. Es war ein Mini-Presseraum in diesem Stadion, der total überfüllt war, stickig, viel zu wenig Platz und so weiter. Und Flick sprach noch sehr lange beim Fernsehen und kam dann schon recht spät zur PK. Und das ist ja schon immer, das muss ich dir nicht erzählen, auch alles immer sehr genau durchgetaktet. Sprich, die Mannschaft saß schon im Bus, ne? Der Busfahrer drückte schon auf die Hupe.
Und Hansi, komm mal. Ja.
Flick wollte zur PK und die Ordner und die Securities und die dann alle dazugehören, der Pressestaff und so, kam dann in den Raum und da sprach noch Branko Ivankovic, der Trainer des Oman. Und der machte auch keinerlei Anstalten, sich da nicht feiern zu lassen für den guten Auftritt seiner Mannschaft. Und es gab noch eine Frage und noch eine Frage. Und die Zeichen wurden immer aufgeregter von den Presseattachés, die dann sagten, ne, hier, Katz, und jetzt reicht's und nicht noch eine Frage. Und nö, noch ein. Und der Einzige in diesem ganzen Raum, der völlig unaufgeregt war Hansi Flick. Der stand da, ein Wässerchen getrunken, hat immer gesagt, so ruhig, lass die mal fertig machen. Und dann war es fertig. Und dann ging es aber erst richtig los, weil dann wurde
die umgebaut, ne?
Ja, genau. Die Werbebande der Omanis wurde rausgetragen, über alle Köpfe hinweg, auch haarscharf über den von Hansi Flick übrigens. Und dann musste die DFB-Werbebande dorthin getragen werden. Und da waren zwei leicht überforderte Omanis am Werk und der Bundestrainer hat dann einfach mal kurzerhand mit angepackt und das Ding da platziert. Also der war wirklich entspannt. Also der war wirklich entspannt. Und dann auch so, was du sagtest, Klostermann, wo ja jeder erstmal gedacht hat, oh Mann, nach 30 Minuten raus, war vielleicht doch zu früh, hat er wieder was gespürt oder so. Nein, war alles genauso geplant. Erste Trinkpause, der soll 30 Minuten spielen und dann geht er raus. Er sollte ein bisschen eben diese lockere Trainingseinheit, die du angesprochen hast, bekommen bei den Temperaturen und so weiter. War alles so geplant. Also von daher glaube ich, von irgendwie WM-Alarm und so ist jetzt irgendwie beim DFB zumindest intern, sind die weit weg.
Und es wäre ja auch, sind wir ehrlich, es wäre das erste große Turnier, zu dem wir reisen würden, also zumindest an das ich mich erinnern kann, wo mein Vorfeld sagt, wir sind so super drauf, wir gewinnen 100%.
Wer soll uns stoppen, oder?
Das Gefühl hatte ich noch nie. Also vor großen Turnieren wurden die Ergebnisse und auch die Leistungen immer schütterer und blutärmer. So dass du irgendwie dann das Gefühl hattest, sollen wir überhaupt teilnehmen? Oder sollen wir vielleicht sogar abmelden?
Gleich zu Hause bleiben, ja.
Die ganze, den DFB auflösen, vielleicht, so. Also, das scheint mir dann doch typisch zu sein vor großen Turnieren, für die deutsche Mannschaft, jetzt in dem Fall wirklich. Also, ich habe auch gedacht, ich muss gucken, logischerweise, um auch für mich dann ein paar Erkenntnisse rauszuziehen. Also, der Erkenntnisgewinn war wirklich überschaubar. Mhm. Ich bleibe dabei, dass Füllkrug eingewechselt wird und trifft. Das wird helfen. Das wird helfen.
Genau, lass uns bei der Personalie nochmal eben bleiben. Ich finde auch, der hat halt das verkörpert, was ich jetzt schon mir von dem einen oder anderen auch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Nämlich, der kam mit breiter Brust sofort auf den Platz. Der war sofort im Spiel. Der hat ja auch nur 5 Minuten gebraucht bis zu seiner ersten Chance da. Torwart gut gehalten und so. Also Füllkrug, dem spürst du förmlich an, dass der brennt wie eine Fackel, dass der weiß, dass er momentan einfach diesen Lauf hat, den du als Stürmer brauchst. Und dass er halt auch da steht. Ich fand es halt schade, dass das zweite Tor, ich weiß nicht, ob das
ja, gesehen hast,
dann abseits war, aber auch da stand er erstmal wieder da.
Genau, genau so ist es. Also das war wohl auch zart abseits. Aber überhaupt dann da zu stehen, das ist, der reitet die Welle. Und auf das wird's ankommen in den ersten Spielen. Also ich habe dir ja so einen Aufstellungsvorschlag, habe ich dir ja geschickt, auch für eure Printmedien.
Ja.
Und das ist von elementarer Wichtigkeit. Form ist am Anfang, also, und die Form bringst du natürlich mit aus dem Liga-Alltag. Das wird da keiner anreisen und wird sagen, wir haben eine fantastische Vorbereitung gespielt, sondern wir haben es irgendwie geschafft, hier hinzukommen. Das sagen wir alle. Ja, und die erste Elf hat dann mutmaßlich dann auch mit der ersten Elf, die es dann im Verlauf des Turniers wird, vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu tun. Weil du am Anfang musst du gucken, wer bringt Blessuren mit. Also Müller zum Beispiel, der trainiert ein bisschen. Ich glaube, dass es für die Startformation Japan nicht reichen wird. So, jetzt ist Müller eigentlich ein natürlicher Starter, den wir dann vielleicht auch gegen Spanien oder mit Sicherheit gegen Spanien sehen werden. Aber das reicht wahrscheinlich gegen Japan nicht, weil Fitnesslevel nicht bei 100%. So, entsprechend, wer hat Form auf der 10? Weißt du? Also, und so geht es allen Nationen, allen großen Nationen wird es genauso gehen, dass im Moment einfach Form und Fitness möglicherweise individuelle Qualität schlägt.
Ja, und das, ne, du siehst es ja, du hast andere Nationen angesprochen, guck Frankreich an, wo dann ein Nkunku, der bricht dann halt einfach nochmal weg. Das ist ja den Deutschen zum Glück mal erspart geblieben bis hierhin. Ich meine, die müssen auch noch trainieren und das war ja auch im Training. Das heißt, da kann auch am Samstag irgendwer den Füllkrug wegflexen oder irgendwer den Gündogan oder weiß ich nicht. Aber
Wenn ich das kurz sagen darf, ich habe das ja selbst gemutmaßt, dass es möglicherweise so ist, dass die Spieler in einem Fitnesszustand sind im November, Mitte November, der über dem liegen müsste einem Sommerturnier, ne? Aber dadurch, dass dieser Terminkalender so gedrängt war und die praktisch ausschließlich alle Nationalspieler, die meisten Nationalspieler fast ausschließlich englische Wochen hatten, kannst du den Gedanken, glaube ich, streichen. So, weil Fitness ist das ganz große Thema.
Ja,
Ich habe jetzt ein Statement gelesen von Gianni Infantino. Also ich habe viele Statements gelesen von Gianni Infantino, auch verstörende, ehrlich gesagt.
Dass der den Krieg stoppen wollte für 4 Wochen?
Nee, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Aber der würde halt gerne die Welt anhalten für die 4 Wochen und sie einfach nach Katar blicken lassen auf sein Turnier. Das ist einer gewissen Emotionen geschuldet, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch einer gewissen Weltfremdheit. Vielleicht beides. Wer weiß es denn? Er hat es jetzt ja auch nochmal bekräftigt. Das wird super, weil alle total frisch sind, alle total fit sind. Also den Gedanken kannst du streichen. Die kommen alle mit Blessuren und angeschlagen und alle werden erstmal versuchen, die Leute zu bringen, die Top-Verfassung haben.
Ja. Und dann auch jetzt die wenigen Tage, bis die Mannschaft dann das jeweilige erste Spiel hat, so zu nutzen. Ne? Also
genau.
Flick hat ja zum Beispiel auch, die haben heute Reisetag, die sitzen jetzt schon im Flieger, ich glaube jetzt gerade sogar. Morgen ist dann gar nichts. Also die kommen irgendwann heute Nachmittag an, gehen noch ein bisschen aufs Fahrrad, in den Pool, gucken sich da mal die Bude an und morgen haben die wirklich einmal komplett runterfahren, mental, körperlich. Ja. Und ab Samstag, Matchday minus 4, wie das heute in Neudeutsch so schön heißt, geht's dann los. Und dann ist der Fokus auf Japan. Und genau wie du sagst, dann geht's nur noch darum, jeden Einzelnen so nah wie möglich an die 100% zu bringen. Und ob das dann bei Müller reicht oder nicht, ich glaube, das ist mit eine entscheidende Frage, die noch offen ist. Der sprang gestern auch ganz kurz, wie er so ist, da kam er irgendwann aus der Kabine gehüpft und sprang vorbei und alle fragen, wie geht's? Und er sagt, alles nach Plan, Samstag bin ich wieder da, ihr wisst doch Bescheid. Ob das dann jetzt eben, ich glaube schon auch, dass der im Plan ist, ob das dann aber für Japan reicht, zweifle ich auch eher an. Ich glaube auch eher, wenn du mich jetzt fragst, heute Donnerstag, sage ich Müller nicht in der Startformation gegen Japan. Sondern erst gegen Spanien, würde ich unterschreiben. Ja. Und dann bist du natürlich bei der Frage, Musiala kann da spielen, Havertz hat da gestern gespielt, Götze hat die Form, hat gestern gar nicht gespielt. Also Optionen
hast du ja. Das hat mich ein bisschen gewundert,
mich
dass auch. Er den gar nicht hat spielen lassen. Andererseits auch da Belastungssteuerung, der kommt natürlich mit Frankfurt aus einem brutalen Programm, hat da quasi durchgespielt. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er irgendwo mal wirklich 90 Minuten pausiert hätte. Also ich glaube, der hat jedes Spiel gemacht. Also da auch nicht überziehen. Das ist es. Jetzt aktive Erholung und dann langsam hochfahren und alle Erkenntnisse reinschmeißen und eine Elf basteln.
So wie bei dir auch eigentlich.
Ja, so wie bei mir auch. Also das ist jetzt blöd, aber man kann es ja durchaus vergleichen. Weißt du, ich sage, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, als würde ich erholt in so ein WM-Turnier gehen.
Ich auch nicht.
Normalerweise ist Saisonende, dann hast du eine Woche, 10 Tage einfach Pause, um den Kopf freizukriegen und dann steigst du ein in die unmittelbare Vorbereitung auf so ein WM-Turnier, auch geistig. Jetzt ist es so, ich habe letzten Samstagabend den Stift fallen lassen auf Schalke, hatte Montag noch Sendung. Und bin jetzt ab Dienstag oder seit Dienstag dabei, mich auf die WM vorzubereiten, auf die Spiele vorzubereiten. Und habe aber gleichzeitig, muss ich auch sehen, dass ich in der Lage bin, mich 4 Wochen lang anzuziehen, On-Air-Klamotten etc. etc. Also da hängt ja auch noch ein bisschen Logistik dran. Das passiert alles innerhalb, also wem erzähle ich das? Da sitzen wir ja in einem Boot.
Absolut.
Und dann hast du natürlich noch familiäre Verpflichtungen und so geht es ja den Nationalspielern auch. Also das ist schon ein Stück weit vergleichbar.
Ja.
Und ich gehe jetzt in dieses Turnier und sage, klar, also das ist Sonntag ist Eröffnungsspiel und dann wollen wir mal gucken. wie das so ist bei dem Eröffnungsspiel.
Ja. Da hast du den Klassiko, ne? Katar gegen Ecuador. Das ist natürlich, da lächzt, da jubelt das.
Ja, jetzt komm mal runter von deinem hohen Ross. Also, pass auf. Also,
bevor das hier falsch ausgelegt wird.
Ja.
Eröffnungsspiele für mich immer muss es immer so sein, dass der Weltmeister die austrägt. Immer. Das haben sie irgendwann mal, warum auch immer, geändert. Weiß ich nicht, hat sich irgendwer wieder was Schlaues ausgedacht. Für mich war das in meiner Jugend, die schon lange, lange her ist, da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernseher, ich weiß, hat da der Weltmeister gespielt. Und
Lirum Larum.
Ja.
Lirum Larum.
Es ist, das finde ich scheiße, ist Fakt, dass du das geändert hast. Das darf ich doch sagen.
Ja. Das darfst du sagen, ja, absolut, absolut. Aber hier mit Klassiker und so weiter. Jetzt ist Ecuador ein kleines Land, ne? Ein kleines Land in Südamerika. Es ist nicht selbstverständlich für Ecuador, sich in dieser Südamerika-Gruppe für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Und jetzt ist es diesem kleinen Land beschieden, das Eröffnungsspiel auszutragen. Soll ich dir was sagen? Das ist, die drehen alle durch. Ich habe ein bisschen ecuadorianische Presse verfolgt. Da ist ja dann auch in der spanischen Presse ist ja steht ja da viel drin. Und das ist für die der absolute Wahnsinn, was da passiert.
Total.
Und dem versuche ich natürlich auch ein Stück weit gerecht zu werden.
Aber da muss ich gleich mal nachfragen. Du hast dich jetzt ja schon eben mit Ecuador beschäftigt, ne? Was mich zum Beispiel total interessieren würde.
Ja.
Da ist ja dann auch irgendwann der Scheich, unser Freund der Scheich oder Infantino oder beide, die wohnen ja auch zusammen, haben eine WG und so. Die haben dann ja irgendwann auch jetzt vor ein paar Wochen entschieden, ja, wir wollen ja gerne alleine spielen, also am Sonntag, nicht erst am Montag mit den anderen Nasen, sondern, ne, so.
Ja, vor allen Dingen auch nicht nachgelagert.
Genau.
Die Idee kann ich total nachvollziehen, aber die Idee kann man ja haben, nachdem ausgelost
wurde. Richtig.
Und so. Nachdem terminiert wurde und nicht genau. Monate später.
Sie kamen da irgendwann zwischendurch nochmal drauf und gerade wie du sagst, der Ecuadorianer?
Ecuadorianer, ja.
Ja, ja. Der sich total freut auf dieses Eröffnungsspiel und die sind ja fußballbegeistert sowieso in Südamerika ohne Ende und da wird sich ja auch der eine oder andere auf die Reise machen und ein Ticket besorgt haben und dahin fliegen. Was ist denn mit denen, also war das da ein großes Thema? Weil ich stelle mir jetzt vor, du hast dieses Ticket bekommen, du hast einen Flug gebucht für Montag früh oder Sonntagabend. Das kostet ja auch ein paar Mark und das ist jetzt auch nicht das reichste Land der Welt.
Ja, das ist so.
Und dann sagen die, nö, wir spielen aber einen Tag vorher. Was
dann
passiert
denn? Halt so. Also ja, da wird die Reiseplanung umgeschmissen und dann ist es halt ein Tag vorher. Ja, es ist ja auch im ecuadorianischen Vereinsfußball, aber auch im ecuadorianischen Vereinsfußball ist es so, dass Spieler einfach 24 Stunden vorher verlegt werden.
Ja, das habe ich mal in Argentinien erlebt.
In der Woche vorher. Und du denkst dir, wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Also ich habe ja jetzt alles. Ja, natürlich, du hast es dann ausgerichtet, aber hier herrschen andere Regeln und andere Gesetzmäßigkeiten.
Vor einigen Jahren war es
in Spanien noch so, dass die Montags einfach gesagt haben, nee, wir spielen nicht Samstag, wir spielen Sonntag, 14 Uhr, es wird gut.
Ich finde das total spannend, was du sagst. Ich würde trotzdem sagen, dass du den ecuadorianischen Fußball oder die Liga dann nicht mit einer Fußball-Weltmeisterschaft vergleichen darfst.
Nein, natürlich nicht. Aber die Leute, die aus Südamerika zu diesem WM-Turnier fliegen, ne, die da ein Jahr lang drauf sparen, und das hat ja auch eine gewisse Kultur. Du sparst ein Jahr lang darauf oder jahrelang darauf, übst Verzicht, um zum WM-Turnier zu fahren. Das ist schon auch touristische Kultur. Man muss ehrlicherweise sagen, dass sich das 99% der Menschen, die in Ecuador leben, nicht leisten können.
Genau.
Und dem 1%, dass es sich leisten kann, ist es völlig wurscht, auch was es kostet, weil sie fahren halt einfach. Also, und dann fahren sie halt einen Tag vorher. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und das wird in Brasilien, ist bei den Brasilianern so und das ist auch bei den Argentiniern so. Also, es kommen große Abordnungen aus den südamerikanischen Ländern kommen.
Das ist wirklich, wo du das sagst, fällt es mir wieder ein. Ich habe ja da, glaube ich, schon mal vor Ewigkeiten hier mal drüber berichtet. Mein größtes Stadionerlebnis bis heute war Boca Bombonera.
Ja. La Bombonera.
Ja, meine Frau mir damals geschenkt. Und da war es tatsächlich auch genau so. Die haben am Ende war das Spiel am Sonntagmorgen um 11 Uhr, aber wir wussten bis 3 Tage vorher gar nicht, das konnte dir auch keiner sagen. Wir haben dann immer in die Zeitung geguckt, die Leute, nee, das kann sich noch ändern. Kann sein, dass die Samstagabend spielen, kann sein, dass die Sonntag früh spielen, kann sein, dass die Sonntag... Hä? Das kann doch nicht wahr sein.
Wenn du bei uns ein Spiel besuchen willst, bring mal 4 Tage mit. Es könnte jederzeit passieren.
Jetzt geht's los.
Okay, jetzt geht's los. Stadion voll.
Genau.
Das ist halt so. Also das ist jetzt für uns ist es schwierig. Das ist hier in Deutschland, sagst du, also da brauche ich Planungssicherheit. Kann ich mir nicht eine Woche vorher sagen, dass es nicht stattfindet. Kann ich nicht. Regressansprüche. Da müssen wir sofort vor das Bundesverfassungsgericht. So können wir es nicht machen. So könnt ihr nicht spielen. Ich hab ja mein Geschäft. Was soll ich machen? So.
Ja, das sind halt eben so, und das ist ja eigentlich auch schön, so dass man sich an so einem. Ich habe da viele auch drüber diskutiert, jetzt die Tage hier, weil dann gab es auch wieder Aufregung, was ich gerade beschrieben habe mit der PK, dass das dann alles so chaotisch läuft und so. Ja, aber es ist ja auch irgendwie schön, dass es mal nicht immer alles so 100% durchorganisiert und steril, sage ich mal, abläuft, sondern da wird halt dann nochmal eine Werbebande rausgetragen und dann packt halt der Trainer da nochmal mit an. Das ist doch witzig.
Das gehört mit dazu.
Ja,
das gehört mit dazu. Ich habe während der WM 2006 habe ich viele Spiele in Nürnberg übertragen. Da spielte unter anderem, ich glaube, die mexikanische Mannschaft spielte zwei Spiele. Also ganz viele Mexikaner haben sich da weil irgendwelche fränkischen Weinköniginnen geangelt. Die sind da, ja, da sind, ich glaube, 10.000 Mexikaner sind, Zehntausende Mexikaner, ja, 10.000 Mexikaner sind rübergekommen. Die hatten auch kein Hotel oder irgendwie, die sind einfach gekommen. Also die waren im Zweifel nicht mal im Stadion. Die haben einfach diese Stadt bevölkert und wollten der Nationalmannschaft nahe sein. Ist so. Und dann, Karte, wie wollen wir denn mit der Karte verbleiben? Karte müssen wir mal gucken. Das wäre mal schon irgendwie, weiß ich nicht, ob da irgendwo im Schatten der Nürnberger Burg noch irgendein Kurvensitzplatz vom Laster fällt.
Das und wenn nicht, ist auch egal.
Und wenn nicht, ist auch egal, weil dann setzen wir uns mit der Weinkönigin auf den Marktplatz und sind beim Public Viewing dabei. Auch gut.
Ja. Das sind ja so die schönen Erlebnisse von diesen Turnieren. Und ich hoffe,
Da hoffe ich auch drauf. Da hoffe ich auch drauf, dass wir das in Doha auch so haben.
Das bezweifle ich leider, aber ich will es auch nicht beschreien. Also wer weiß,
wie wir es gucken uns an. Also wir gucken uns an.
Genau.
Ja.
Also auch, ich erinnere mich, ich war 2000, jetzt muss ich nicht lügen, 2012 EM Ukraine-Polen. Habe ich eine Reportage gemacht aus dem Holland-Quartier. Die machen das ja immer, die bauen ja eine ganze Stadt auf, ne? Die ziehen ja dahin mit, also wirklich mit Zelten und ihren Wohnwagen natürlich und so weiter. Und auf dem Campingplatz und dann sind da weiß nicht wie viel tausend Holländer und die haben eine eigene Währung. Da kommst du eigentlich auch als Nicht-Holländer nicht drauf. Das ist Weltklasse. Und dann machen die ja immer diese Fanmärsche, ne? Alle in Orange, Oranje. Dann irgendwie DJ, ich kenne die Vögel alle nicht hier, Armin van Buuren oder was, der hat dann da in Donetsk aufgelegt und dann ziehen da 10.000 Holländer mit ihren Karnevalswagen und Trompeten, ziehen die dann halt dahin und dann legt der da auf und dann gibt's erstmal 6 Stunden Party, bevor das Spiel überhaupt in Reichweite ist. Und das ist ja, das gehört zu einer Fußballweltmeisterschaft dazu und deshalb hoffe ich, dass es sowas echt auch in diesem Jahr geben wird. Also,
und jetzt sage ich dir noch was, was möglicherweise unpopulär ist. Ne? Katar ist ein kleines Land. Und es ist ja, also es wird ja spekuliert, wie viele echte Kataris es gibt von den, weiß ich nicht, 2,5 Millionen Einwohnern. Ob das jetzt
500.000
oder 300.000, also 10%, whatever. Also. Das ist ja auch für diese Menschen, ne, ist es ein absolut grandioses Ereignis, ein Eröffnungsspiel austragen zu dürfen. Jetzt mal die Umstände völlig weglassen, aber das ist schon groß für die.
Den gönne ich das
und da,
auch.
Und das gehört?
Ja.
Und das gehört zur Wahrheit dieses Turniers, gehört es mit dazu. Jetzt kann man sagen, man kann es nicht gesellschaftspolitisch loskoppeln und hat damit recht. Ja, grundsätzlich. Aber wenn du es jetzt nur mal rein sportlich siehst, das ist für die, es ist außergewöhnlich. Es ist außergewöhnlich. Und wenn wir jetzt hier sitzen, und deshalb meinte ich, komm mal runter von deinem hohen Ross, Klassiker Katar gegen Ecuador, es ist für diese beiden Nationen, ist es ein ganz, ganz großer und besonderer Moment.
Definitiv.
Und ich bin sehr neugierig, wie sich das stimmungsmäßig wiederfindet im Stadion, wie sich das stimmungsmäßig wiederfindet auch in der Stadt oder in dem Land oder so. Da freue ich mich drauf. Das sind so besondere Momente. Ich glaube auch, dass das jetzt fußballerisch die Menschen nicht vom Hocker reißen wird. Zumal das beides Mannschaften sind, die jetzt nicht übers Offensivspektakel kommen. So ehrlich muss man sein.
Du weißt du schon mehr als ich.
Ja, wenn der Trainer der Kataris sagt, wenn wir versuchen, die Initiative zu ergreifen, wäre das Selbstmord. Dann weißt du schon, dann weißt du schon, was passiert. Ja.
Also wir können uns auf ein Spektakel auf dem Platz sollten wir uns jetzt nicht einstellen.
Also, aber ist, wenn du es mit offenem Herzen nimmst, wirst du ein besonderes Spiel erleben. Wenn du voreingenommen bist, dann sagst du, gut.
Was ist denn dein das
mein Tipp fürs Eröffnungsspiel, es fällt ein
0-0. Tor,
das ist mein Tipp. Ja. 0-0 auch in dieser Höhe verdient. Ich glaube, es fällt ein Tor.
Was ist denn das, das Eröffnungsspiel, wollte ich fragen, was du am meisten in Erinnerung hast? So was.
Ich habe eigentlich gar nicht so viele Eröffnungsspiele. Also ich habe eigentlich gar nicht so eine starke Erinnerung. Also Deutschland, Costa Rica, klar.
Mit Lahm, ne? Den rein
ja, das da habe ich eigentlich die stärkste Erinnerung dran.
Ja, weil es halt auch so ein Türöffner war, ne? So.
Ja, es hat was entfacht, ja. Das hatte so einen großen und unmittelbaren Effekt.
Aber ansonsten, ich erinnere mich an 86, nee, ja. es war 90, Entschuldigung, 90 Eröffnungsspiel, ja. Kamerun, Argentinien. Ja. Wo Kamerun gewann, Miller. 1-0, Miller. Und die geilste Szene, für mich sowieso eine der geilsten Szenen ever, ich glaube, es war Caniccia, der auf der rechten Seite durchbrach, ungefähr auf Höhe der Mittellinie, wurde das erste Mal auf Kniehöhe abgegrätscht, verlor dabei, glaube ich, einen Schuh, wenn ich mich recht entsinne. Dann kam der zweite Kameruner angeflogen, hat ihn wirklich auch voll in die Beine getreten und dann humpelte er wirklich nur noch und trabt und dann kam der dritte und räumte ihn komplett ab und hat er wirklich so ein Salto geschlagen und gab auch rote Karte.
Ja, ich weiß nicht mehr. Kannst
du dich erinnern?
Weltklasse-Szene. Sie trachteten ihm nach dem Leben. Ja,
wirklich.
Ja, das stimmt.
Weltklasse-Szene. Ja. Die habe ich noch im Kopf. Also
ich bin gespannt. Eröffnungsfeier. Also wir zeigen es ja bei Magenta wirklich bis vom ersten bis zum letzten Tropfen.
Wann geht denn das los, Wolf? Hol uns da mal ab.
Ja, wir fangen an zu senden 15 Uhr deutscher Zeit.
Mhm.
Und gehen dann zwischendurch. Auch die Zeit wird immer wieder verschoben, okay. Weil sich auch die Länge der Eröffnungsfeier immer wieder verändert. Das waren mal 20 Minuten, jetzt ist es wohl eine halbe Stunde. Das ist noch nicht final. Das sind auch viele Künstler sind auch noch geheim.
Wollte ich sagen, ist da schon was durchgesickert?
Jetzt kann man sagen. Die sind, also es erinnert mich so ein bisschen an die Auslosung. Da war auch ganz lange ganz viel geheim, ja. Und es war dann auch so, dass halt einfach auch viele Kollegen gar nicht wussten, was da vor sich geht. Also entsprechend auch nichts zur Sache sagen konnten. Ob das jetzt gewollt war oder nicht, weiß ich nicht. Normalerweise ist es so, dass sowohl bei FIFA als auch bei UEFA alle Reden, die gehalten werden, sind zumindest im Vorfeld bekannt und liegen in englischer Version vor, also allen übertragenen Sendern, so dass du den Inhalt wiedergeben kannst, den Zuschauern, auch wenn du des Arabischen nicht mächtig bist. Das gab es beispielsweise bei der Auslosung nicht.
Ja, also da war eine Frau, von der ich bis heute nicht weiß, was sie für eine Funktion hatte. es war nicht die Mutter des Emirs, das vorweggeschickt. Aber sie war auch goldbehangen und offensichtlich eine Kanone der arabischen Unterhaltungswelt. Und sie hatte offensichtlich Grundsätzliches zu sagen, sprach also über 2,5 Minuten und ich habe es mit Michael Ballack zusammen gemacht. Die Auslosung und wir hatten keine Ahnung, was sie da erzählt. Ja, ich habe die ganze Zeit in leere Gesichter geguckt von Redakteuren, die hinter den Kameras standen, weil ich versuchte, ihnen nonverbal mitzuteilen, wo ist die Übersetzung? Ja.
Und die gab's
nicht. Es gab sie. Sie kam, ich glaube, 10 Minuten nach Ende der Eröffnungsfeier kam sie. Ja, also.
Also du meinst, mit sowas kann man auch rechnen. Das könnte auch
absolut, absolut, ja. Das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Aber ich komme ja grundsätzlich auch über die Spontanität. Das heißt, irgendwas wird schon geben da.
Ist denn schon was durchgesickert? Weiß man denn kennt man schon irgendwelche Superstars?
Also als gesichert gilt, dass der BTS, also koreanische Pop. Musik ist das, BTS, falls du es noch nie gehört hast.
Noch nie gehört.
Jungkook auftreten soll. Ja, okay. Ja, da lachst du.
Ja, ich lache.
Weil du ihn nicht kennst.
Natürlich.
Das ist der heißeste Scheiß im asiatischen Raum.
Glaube ich sofort, Wolf. Ich kenne ihn trotzdem nicht.
Gut. Ich habe gehört, dass Robbie Williams auftreten soll. Ich habe gehört, dass Rod Stewart abgelehnt hat. Auch dass Dua Lipa abgelehnt hat. Möglicherweise Shakira kommt.
Aber Shakiri ist auf jeden Fall da. Das kann ich.
Ja, ich würde bezweifeln, dass die es jetzt wirklich schon wissen. Aber vielleicht wissen sie es auch jetzt schon und sagen es einfach nicht.
Oder es ändert sich noch.
Weil sie sich noch nicht sicher sind, oder es ändert sich noch. Also auch das hat ja einen gewissen Charme. Also das dann halt nicht alles auf die Sekunde. Ich glaube schon, dass die wissen, wann das Feuerwerk kommt und dass es ein Feuerwerk ist, das diese Welt noch nie gesehen hat.
Das ist zu befürchten,
Dass man wahrscheinlich vom Mond aus kann man dieses Feuerwerk sehen.
Wahrscheinlich.
Ja,
das wäre das Erste, was sie meiner Meinung nach weglassen könnten. Also, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber, ja.
Es muss einer reden. Ich weiß nicht, ob der Emir redet.
Stimmt.
Das würde mich mal interessieren. Und das versuche ich auch mal zu ergründen. Und hoffentlich kann ich im Rahmen dieser Podcast-Reihe da mal drüber berichten. Also, Katar, ne, hat ja diese WM auch deshalb geschossen, weil sie was fürs Image tun wollten, ne? Also, und sie wollten bekannt werden und sie wollten einfach den Leuten zeigen, wie toll dieses Land ist. Ne? Mhm. Das hat 10,5 Jahre, oder 11 Jahre, hat sich da so wahrhaftig keiner wirklich für interessiert. Erst so in den letzten 12 Monaten war so, dass die Öffentlichkeit wahrgenommen hat, was Katar ist. Also am Anfang bei der Ausführung wurde es belächelt, dann hat man irgendwann gesagt, findet sowieso nicht statt. Irgendwann hat man gesagt, also findet doch statt, findet im Winter statt, okay, das ist ja alles, Käse, so. Und jetzt in den letzten 12 Monaten hat sich ja der Wind gegen Katar gedreht, gewissermaßen. Mich würde mal interessieren, wie die das empfinden, also wie die es ernsthaft empfinden. Wie es zum Beispiel so ein Scheich empfindet, der sagt, das ist das Größte und Beste und Schönste, was uns passieren kann, ne? Jetzt ist aber keine einzige Nation sagt, wir fahren total gerne nach Katar, ist ein super Land. Ja. Es ist auch alle, die fahren, alle, die offiziell fahren, fahren mit einem ambivalenten Gefühl hin. Sagen einerseits ja, aber auch andererseits. Dann gibt's auch welche, die gar nicht hinfahren. Dann gibt's in Deutschland eine starke Bewegung. Man muss sagen, es ist sehr stark auf Deutschland konzentriert. Bei den anderen Nationen ist es jetzt gar nicht so wild. Aber insbesondere in Deutschland wird zum Boykott aufgerufen. Ein australischer Spieler sagt, ich fahre nicht hin. Zu einer Weltmeisterschaft wird eingeladen, aber er fährt nicht mit, weil Menschenrechtssituation. Künstler treten nicht auf, werden für ein WM-Turnier angefragt, für eine Eröffnungsfeier angefragt, treten nicht auf, weil sie sagen, ist mir, äh, ist mir, kann ich mich gesellschaftspolitisch nicht mit identifizieren, komme ich nicht. Weißt du? Also, das, es ist ja im Prinzip das, was da jetzt gerade passiert, so an Stimmung, ne, ist ja eigentlich kontraproduktiv für ja, das, was Katar eigentlich damit wollte. Also deshalb würde mich interessieren, wie die das jetzt wahrnehmen.
Also zwei Sachen. Also
was die Conclusio ist.
Ja, zwei jetzt Sachen dazu. Die eine Frage ist, ist das so in die Richtung Bad News is better than no news, ne? Also so nach dem Motto, wenn drüber gesprochen und geschrieben wird, ist es besser, als wenn es nicht der Fall ist. Aber in dem Fall ist es ja so negativ, dass ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass der Emir da freudig erregt in die Hände klatscht. Was man hört, also das sind ja durchaus auch Fragen, die, auch wenn wir sehr eng mit dem Scheich verbunden sind, Wolf, die er uns jetzt auch nicht eins zu eins verrät, aber jetzt mal Spaß beiseite.
Ja.
Man hat ja schon, also ich habe schon mit Kollegen gesprochen und auch mit Leuten, die sich da vor Ort, sag ich mal, zumindest auskennen und auch mit dem einen oder anderen vielleicht mal hinter vorgehaltener Hand reden. Das stört die schon massiv. Also vor allen Dingen diese Kritik aus Europa und dass sich alle hier, das hast du auch gemerkt bei den wenigen Auftritten von wichtigen Kataris außerhalb der ihres Landes. Ja. Also sprich, es gab ja beim DFB zweimal diesen Workshop, Roundtable, nenn's wie du willst, wo dann ja auch ein Botschafter gesprochen hat und wo dann irgendein Scheich gesprochen hat. Und da hast du es ja gemerkt, die waren richtig gehend sauer, dass diese Kritik aufkam, weil sie es einfach nicht verstehen können. Ne? Sagen so, wir so. Weil die haben halt, sind halt der Überzeugung, dass sie da alles richtig machen und alles super ist. Und deshalb glaube ich schon, dass die das extrem stört, gerade was da aus Europa und auch aus Deutschland kommt. Und dadurch ist ja auch so ein Satz zustande gekommen, wie letztens der, ich weiß gar nicht, wer es war, der obersten Scheiß hat doch ein Interview, ich glaube, in der FAZ gegeben und hat gesagt, was mich am meisten wundert ist, dass wenn die Politiker Scholz und Co. hier aufschlagen und wir über Gas und Öl und weiß ich nicht was reden, dann ist das, dann wird da nicht drüber gesprochen, dass wir irgendwie was machen, was denen nicht gefällt. Wenn aber eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, dann kommen plötzlich alle um die Ecke und sagen, oh, das geht ja gar nicht, was hier abläuft. Weißt du? Also diese Doppelmoral.
Ja. Ja, also das wird ganz spannend. Das wird ganz spannend. Und ich hoffe, dass ich werde die Scheichs treffen und dann werde ich sie genau darauf ansprechen. Ob ich den Emir treffe, weiß ich nicht, aber ich werde sicher ein paar hochrangige Scheiß treffen und dann werde ich die genau das fragen.
Weißt du, was ich eingepackt habe, Wolf? Du kannst ja deinen Koffer noch packen. Ich habe unser Shirt mit dabei. Du weißt, was draufsteht und du weißt auch, wie es aussieht aus unserem Shop von New Bev.
Ja.
Der Scheich bleibt der Scheich.
Der Scheich bleibt der Scheich.
Vielleicht kannst du sie ihm überreichen.
Das interessiert mich. Es interessiert mich.
Und es kam das auch ist ja auch eine spannende Frage. Ja.
Ja. Es kam auch in den Reportagen, die ich gesehen habe, kam das auch zwischen den Zeilen, habe ich da relativ wenig draus gelesen. Also deshalb muss ich mir das Ding wirklich in persönlichen Gesprächen holen. Also die Info muss ich mir in persönlichen Gesprächen holen. Weißt du, es ist ja klar, dass die nicht sagen können, wir verbieten hier Alkohol, ne? Und aber während der 4 Wochen, leinenloser Kapitän, haut euch die Mollen rein, wie ihr Bock drauf habt. Das ist ja klar. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen.
Aber lass bei dem Beispiel bleiben, was komplett unwichtig
ist. Also die müssen auch für sich und für ihre Gesellschaft müssen sie ja einen Weg finden, dass das eine so gut ist, wie es, also dass die kommen, verstehen, hier ist eine eigene Kultur, aber das sind natürlich Gastgeber und das sind gute oder das wollen gute Gastgeber sein, die dann natürlich dafür sorgen, dass hier auch mal eine Hülse gerissen werden kann. Weißt du?
Ja, aber genau das ist ja der Zwiespalt, in dem die sich in ganz, ganz vielen Dingen bewegen, weil so zwei unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Und da muss man einfach eben dann auch sagen, da müssen wir dann wiederum von unserem Standpunkt auch ein Stück weit runterkommen und sagen.
Ja, na klar, also wir treten schon ein in eine fremde Kultur.
Richtig.
Die muss man. Also
aber andererseits sage ich, muss sich der Katari in dem Moment, wo er sich auf diese WM bewirbt, auch bewusst sein, dass er seine Kultur ein Stück weit den Bedingungen anpassen muss, dem Rest der Welt. So. Also das ist so ein Mittelweg, finde ich. Also,
ja, aber wer setzt die Standards?
Ja.
Also
ja,
wer ist die moralische Instanz? Also das, wonach richtet sich das?
Also ich fand's witzig, vielleicht das noch zum Abschluss, Wolf, weil ich muss dann diesen Podcast auch einfach mal abbrechen, weil ich zum Flieger muss. Also hier im Oman war es jetzt so, was Alkohol angeht zum Beispiel, auch ein bisschen skurril, fand ich, weil wenn du quasi vorne aus dem Hotel rausgehst dann und selbst danach fragst in irgendwelchen Läden, da wirst du quasi schief angeguckt. Hinten im Hotel dagegen gibt es eine Terrasse und da war jeden Tag ab mittags
Halligalli Drecksau,
genau. Und das kostet natürlich einen Taler, aber die Leute, die es sich leisten können, die können es machen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, was hinter verschlossenen Türen passiert oder wo es keiner sieht, ist relativ egal.
Da soll Fassadengesellschaft, jeder sein. Ja, genau. Naja, okay. Ja. Aber das ist ja, was, wo ich total drauf klarkomme. Also ja. Nein, verstehe mich nicht falsch, aber ich respektiere die Kultur der Menschen und auch alle Religiosität, die damit reinspielt, respektiere ich vollumfänglich. Und gleichzeitig öffnet sich dieses Land, indem sie sagt, pass auf, hinten am Pool könnt ihr, vorm Hotel nicht.
Also, ja, ist ja okay, klar, Regel, kann man sich dran halten.
Kostet halt
15 Euro. Kannst du sagen, sind die bescheuert? Dann ja, trinkst du halt nicht.
Zahlst du in einem guten deutschen Hotel an der Bar auch.
Also, ja, aber am Ende kann das ja jeder dann für sich entscheiden. Deshalb finde ich das auch okay, so in dem Sinne. Ja, ne? Also zu sagen, wenn du der Meinung bist, das ist es mir wert, dann kauf dir halt ein Bier für 15 Euro und trink von mir aus auch 10 oder 20, ist ja egal, kannst dir selber überlegen. Und wenn du sagst, haben die einen Vogel, das meine ich, dann lässt es halt bleiben. Also auch okay. Okay, Wolf, ich muss zum Flieger.
Das wird interessant und wir werden uns viel darüber unterhalten und über Eindrücke unterhalten und kommen nächsten Donnerstag wieder. Das ist der Tag nach dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft.
Dann können wir wirklich mehr sagen, glaube ich.
Dann, also sportlich. Können wir sportlich reden. Dann haben wir die Eindrücke vom Eröffnungsspiel. Wir wissen, wer aufgetreten ist.
Ob es einen Busenblitzer gab.
Wir wissen, ob alles vorlag. Ja,
genau.
Wir wissen, ob alles vorlag. Und wir haben die ersten Eindrücke aus dem WM-Ausrichterland und werden berichten. Es wird sehr schön. Ossi, fliegt gut.
Danke, du auch.
Komm gut rüber. Ich freue mich, wenn wir uns sehen.
Ich hoffe, wir sehen uns. Und vielleicht können wir ja sogar da, wie du so schön sagst, mit einer Molle irgendwann mal anstoßen. Da würde ich mich freuen.
Ich wohne Tür an Tür mit Neymar, hermetisch abgeriegelt.
Kostet es, was wolle, Wolf. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, passt auf euch auf.
Alles viel Spaß. Gute, sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.